Jetzt sind wir dabei, dass wir diesen Anwendungsbegriff auf die Logik selber verwenden, auf die Logik selber anwenden. Die Anwendung der Logik entscheidet darüber. Diese Anwendung der Logik, das ist natürlich jetzt eine schwierige Geschichte, weil Anwendung ist vom Begriff her immer a posteriori. Das heißt, wir haben an dieser Stelle die Logik unter den Bedingungen des a posteriori. Die Logik muss a posteriori umgesetzt werden, damit wir wissen, welche Elementarsätze wir brauchen. Was die in der Anwendung liegt, kann die Logik aber nicht vorausnehmen. Und das ist in einem eklatantesten, wichtigen und wesentlichen Widerspruch zu dem, was er, ich glaube, es ist 5473 sagt, die Logik muss für sich selber sorgen. Also das eine ist, die Logik muss für sich selber sorgen, das heißt, sie braucht keine Anwendung, sie ist a priori. Und hier sind wir konfrontiert damit, dass eine solche Anwendung notwendig ist, damit wir entscheiden können, welche Elementarsätze es gibt. Das ist klar, die Logik darf mit ihrer Anwendung nicht kollidieren, aber die Logik muss sich mit ihrer Anwendung berühren. Jetzt haben wir da mit Berühren wieder dasselbe Wort, das wir mit dem Bild auch schon gehabt haben. Nicht? Allerdings sind das nicht die Fühler. An der Stelle kann das Fühlerbild kann irgendwie so nicht passen. Aber dieses Berührungsmotiv kommt jetzt zwischen Logik und Anwendung trotzdem zum Tragen. Also dürfen die Logik und ihre Anwendung einander nicht übergreifen. Also das heißt, es ist ein Waffenstillstand. Nicht? Es ist ein Patt zwischen der Logik und der Anwendung. Und dieses Patt zwischen der Logik und der Anwendung, oder also anders gesagt, es ist ein Patt dazwischen, dass ich den Anspruch aufrechterhalte, alles vorweg sagen zu wollen, was für die Logik interessant ist, gleichzeitig aber in dem, was ich da vorweg sagen möchte, muss drin sein eine Information darüber, was wirklich sein kann. Das muss in dem drin sein als Information, was ich überhaupt sagen kann. Und diese Information, was wirklich sein kann, die verweist auf das, was ich nicht haben kann, wenn ich nur von vornherein rede. Nicht? Das verweist auf die mögliche Form der Elementarsätze, die ich nicht kriegen kann, wenn ich nur in dem A-Priori-Bereich bin. Und an dieser Stelle komm ich nicht weiter im Traktat. Das ist einer der Stopp-Momente. Und jetzt ist das Feld vorbereitet, den Blick auf den Beginn der philosophischen Untersuchungen zu machen. Denn die philosophischen Untersuchungen beginnen beim Hier und Jetzt. Das ist eine entscheidende Entdeckung, würde ich sagen, die ich selber gemacht habe in dem Zusammenhang. Augustinus redet darüber, dass wie ich als Kind die Sprache gelernt habe. Ich habe sie so gelernt, dass ich irgendwo mit Leuten zusammengesessen bin oder gestanden bin und so. Und dann habe ich geschaut, welche Bewegungen die Leute machen, wo sie hinzeigen, was sie dazu sagen. Und auf diese Art und Weise, die ganze Lernsituation ist eine Situation des Hier und Jetzt. Und diese Lernsituation habe ich auch Ihnen das letzte Mal schon gesagt, ist extra auch schon angesprochen vor der Augustinus-Stelle, eine Seite vorher oder sowas, wo er eben sagt, die Verbindung von Wort und Sache durch die Erklärung, das Lehren der Sprache hergestellt. Was ist diese Verbindung? Also da haben wir das Lehren als diejenige Antwort, die das Patt des Traktatus durchbricht. Und wenn wir jetzt dann ein bisschen biografisch in einen Exkurs gehen sollte und das sozusagen philosophisch-biografisch auf bessert, dann könnte man sagen, die faszinierende Stimmigkeit von Wittgenstein hat darin bestanden, dass er Volksschullehrer geworden ist, nachdem er im Traktat festgestellt hat, so wie der Traktat es gemacht hat, geht es nicht. Ne? Er muss also, damit er in diese Richtung weitergeht, die Kinder den Sprachgebrauch lehren. Das ist die Art und Weise, wie wir das Problem handeln. Ne? Das könnte man dabei ansprechen. Ich will noch eines dazu sagen, das führt mich jetzt aber, es würde mich, wenn ich es verfolge, nun tatsächlich zu weit weg führen, aber ganz sozusagen ganz verschweigen möchte ich es doch nicht, weil nämlich, wenn man an der Stelle sieht, wie, also auch gegen den biografischen Touch jetzt gesprochen, wie umfassend und sagen wir mal, wie umfassend die Wittgensteinsche Problemstellung ist und wie er immer wieder in der Lage ist, Themen zu artikulieren, die quasi durch den ganzen Bereich von philosophischer Relevanz und denkerischer Relevanz eine Resonanz entwickeln, was er nämlich als weitere Bemerkungen zu dieser Frage, das hängt mit dem Hier und Jetzt zusammen, sagt, ist, Sie können es sich anschauen in der Library, dann, ich bringe es nicht auf die Projektion, ich lese Ihnen das vor, die Wörter Hier und Jetzt etc. bezeichnen den Ursprung eines Koordinatensystems. Wie der Buchstabe O, also 0 von einem Koordinatensystem, aber sie beschreiben nicht seine Lage gegenüber den Gegenständen im Raum. An der Stelle haben Sie die Möglichkeit, wenn Sie wollen, ich werde Sie sozusagen auslassen, aber hinweisen möchte ich Sie zumindest darauf, haben Sie die Möglichkeit, dieses Thema, das ich Ihnen jetzt geschildert habe, direkt in die Mathematik fortzusetzen. Ja? Was ist die Rolle des Schnittpunktes des Koordinatensystems, von dem aus die Messungen durchgeführt werden? Das ist, also der Nullpunkt eines Koordinatensystems hat die Besonderheit, hat eine Besonderheit, die man sehr gut so beschreiben kann, wie ich das jetzt gemacht habe. Es ist ein Punkt, von dem man sagen möchte, er definiert die Möglichkeit überhaupt, im Raum Positionen anzugeben. Nur aufgrund dieses Punktes ergibt sich die Möglichkeit, also die Möglichkeit eines Koordinatensystem-Positionierens entsteht an diesem Punkt, und das ist sozusagen one level up. Ja? Das ist die Bedingung dafür, dass es überhaupt kartesianische Geometrie gibt, ist dieser Koordinatenschnittpunkt. Und wenn ich so beschreibe, ist irgendwie schon ganz klar, das ist sozusagen etwas Erhabenes. Ja? Das ist etwas Erhabenes unter Anführungszeichen. Das ist etwas von anderer Art. Ne? Das muss sich jemand einmal einfallen haben lassen. Und wenn er sich das einfallen hat lassen und was er sich da einfallen hat lassen, impliziert einen Rattenschwanz von Möglichkeiten, aber es ist auf der Ebene der Erfindung. Zweitens aber ist 0,0 ist natürlich auch ein Punkt innerhalb dieses Raums. Das kann man ja auch sagen. Das ist es kann ja eine Gerade bei 0,0 durch diesen Punkt durchgehen. Also es kann eine Gerade dort durchgehen oder nicht durchgehen. Das ist ein ganz entscheidender, wichtiger Unterschied, der hier drinnen ist, den man vorläufig einmal beschreiben könnte als diese Spannung, diese Doppelkodierung zwischen empirischer Behauptung, zwischen irgendwelchen Behauptungen, da geht das Ding durch, und der Möglichkeit, solche Behauptungen überhaupt aufzustellen, und worauf das hier tendiert, und das, man könnte es also mal so sagen, nicht, dass wenn man sich diese Dinge ein bisschen vor Augen führt, dann wird auch deutlich, warum die Philosophie der Mathematik von Wittgenstein ein sehr sonderbares Unternehmen ist. Das kann nicht das Unternehmen sein, das normalerweise unter Philosophie der Mathematik herrscht, wenn solche Motive da reinkommen. Nicht? Und wenn das Motiv des Hier und Jetzt, an der Stelle sage ich es noch einmal, nicht, das Hier und Jetzt im Lernen der Sprache hat nämlich auch so eine ähnliche Charakteristik, wenn man sie, und zwar gerade wenn man sich es beim beim Kind vorstellt. Nicht? Also wenn das Kind das erste Mal Auto sagt, dann ist das das erste Mal Auto sagt, so dass wir sagen würden, das bedeutet was. Es kann natürlich die Lautfolge Auto lange vorher schon vor sich herreden. Aber wenn wir sagen, jetzt hat's Auto gemeint, jetzt hat's das wirklich das Auto gemeint, was passiert dann? Dann hat es einen Blick auf die Welt eröffnet, es hat sich ihm eine Welt eröffnet, die, was heißt anderes Welt eröffnen, als es hat sich etwas ergeben, worauf ich mit Hilfe von Zeichen zugreifen kann und womit ich und worauf ich zugreife mit Zeichen. Ich kann mit Hilfe von Zeichen zugreifen, das ist Welt. Und wichtig daran ist das kann, weil sonst ist es ein Automatismus. Und zweitens ist aber so, ich greife zu mit Hilfe von Zeichen. Das heißt, das Kind verwendet an dieser Stelle die Lautfolge Auto, so dass es sich erstens auf das Auto bezieht und zweitens erkennbar wird, dass es sich auf etwas bezieht, was fort sein kann. Also, dass es eine Flexibilität gibt, nicht? Dass der Unterschied, dass es sozusagen eine Variation gibt, eine nachvollziehbare, sinnvolle Variation zwischen Ereignissen der Welt und Spracheinsätzen. Also, wenn das Kind, es fährt ein Auto vorbei und das Kind sagt Auto, und dann sagt es noch einmal Auto, es geht ins Badezimmer, sagt es Auto und dann geht es ins Kinderzimmer und sagt Auto, dann werden wir nicht sagen, dass es sich auf die Welt bezogen hat. Dass es sich auf die Welt bezogen hat, enthält diese beiden Momente. Das erfolgreiche Ansprechen eines Events in dem, was wir Welt nennen würden und die nachvollziehbare Fähigkeit zur Variation dieses Aussprechens im Rahmen von Sinnhaftigkeit. Gut, das mal dazu. Und ich werde jetzt Donna Summerfield noch kommen, bevor ich dann zu einem Weihnachtsthema am Ende der Vorlesung komme. Das werde ich gleich mal noch ansprechen, auch als Selbstverpflichtung, damit ich mir selber vorhalte, dass ich dieses Weihnachtsthema noch am Ende sagen möchte. Das ergibt sich nämlich hier ganz gut aus der Wittgenstein-Interpretation. Aber vorher noch vielleicht, wollen Sie was zu dem sagen, was ich ausgeführt habe? Hm?
Ich sehe nicht wirklich, dass das glaubt, widersprüchlich ist in der Frage der Anwendung von Logik. Die Elementarsätze sind, ich habe gesagt, die Elementarsätze sind inhaltlich natürlich nicht a priori bestimmt, aber sie sind im logischen strukturellen Gefüge, also von außen a priori bestimmt. Das widerspricht sich doch. Und genau der Punkt, wo sie inhaltlich bestimmt sind, da setzt die philosophischen Untersuchungen an, weil da sagen sie sich, wir haben nicht einfach diese Frage, die da gerade nicht vorkommt.
Ja, also das ist sicherlich eine berechtigte Beschreibungsweise, zu sagen, die Elementarsätze sind insofern logisch von vornherein inhaltlich bestimmt, als sie eingehen können in Satzverbindungen. Die Regeln der Satzverbindungen sind Wahrheitsfunktionen und die Wahrheitsfunktionen sind Tautologien, die können wir von vornherein ausrechnen. Und damit haben wir den Faktor a Priorität abgedeckt. Und was die Elementarsätze jetzt inhaltlich mit sich bringen, kann die Logik zwar nicht durchschauen, aber das braucht sie auch nicht, weil die Elementarsätze sind ja in den Wahrheitsfunktionen drinnen. Das ist ganz sicher richtig, aber an der Stelle fehlt ein entscheidender zusätzlicher Punkt, nämlich der, dass, also um es mal kurz zu sagen, dass die Rolle der Prädikatenlogik in meiner Sichtweise, die Rolle der Prädikatenlogik bleibt an dieser Stelle zunächst einmal unerwähnt. Nämlich die Rolle davon, dass es Features der Welt gibt, um das mal so zu sagen. Also vorher habe ich das verklausuliert formuliert als, die Logik muss was zu tun haben mit Features der Welt. damit sie Aussagen darüber treffen kann, unter welchen Bedingungen Sätze sinnvoll sind. Die Wahrheitsfunktionen sagen nichts über Features der Welt und sagen auch nichts darüber, in dem plastischen Ding, ob wir einen 27-stelligen Elementarsatz brauchen wollen oder nicht. Und die Frage, die ich stellen würde und von der ich nicht sehe, dass da eine Antwort drin liegt, wie in der Art und Weise, wie du es gesagt hast, die Frage ist jetzt, was hat die Logik für ein Geschäft, in der Diskussion mitzureden, ob wir einen 27-stelligen Elementarsatz brauchen? Man könnte sagen, dazu hat sie gar keinen Auftrag, weil das muss man herausfinden. Das ist sozusagen eine Frage, wo man sagen würde, das gehört in die Anwendung der Logik, ob man den 27-stelligen Elementarsatz brauchen würden. Ja, nur ist es jetzt so, so leicht kann sich die Logik an der Stelle nicht raushalten, weil was ist jetzt? Weil die Logik ja auf der anderen Seite den Anspruch hat, zu sagen, wenn du einen Satz äußerst und in dem kommt ein 27-stelliges Prädikat vor, kann ich dir von vornherein sagen, das ist ein Blödsinn. Oder auch nicht. Das ist auch der Anspruch der Logik. Die Logik kann sich an der Stelle die Sache nicht einfach machen und sagen, das ist das, was ich gemeint habe, mit die Logik kann nicht damit zufrieden sein, zu sagen, hier ist ein Bild, ich sehe, dass das ein Bild ist, was das für ein Bild ist, interessiert mich nicht. Ich zeige dir nur, wie man dieses Bild mit anderen Bildern verbinden kann. Das ist zu gering, dieser Anspruch ist zu gering. Die Logik muss dir auch sagen, ob das, was du da in der Hand hast, wenn du auf die Suche, sozusagen sinnvoll, etwas sinnvoll ist, zum auf die Suche gehen. Die Logik muss dir sozusagen sagen, wenn du dieses 27-stellige Ding hast, das gibt dir einen möglichen sinnvollen Weltzustand.
Kann sie aber nicht, weil sie ganz banal gesagt, sie weiß nicht zum Beispiel, wie viele Dinge in der Welt.
Das ist ja das, was ich sage. Das muss sie, aber kann sie nicht. Da sind wir uns völlig einig. Sie muss es aber, wenn es irgendeinen Sinn haben soll, zu sagen, dass sie von vornherein alle Bedingungen angeben können muss, unter denen Sinn steht, unter denen sinnvolle Aussagen getätigt werden können.
Aber gegeben die Elementarsätze.
Ja, aber das Problem, das ist jetzt die Frage. Was heißt gegeben die Elementarsätze? Die Elementarsätze haben eine innere Struktur. Die innere Struktur der Elementarsätze schaut so aus, dass sie sich ergibt aus der Art und Weise, wie die Namen konfiguriert sind in den entsprechenden Sprachausdrücken. Und die sind so konfiguriert, wie man es braucht, um die Wirklichkeit darzustellen. Welche Konfiguration von Namen soll die Logik zulassen? Das ist meine Frage. Das ist nicht nur meine Frage. Wir müssen die Formulierung, wir müssen nun die Frage aller möglichen Formen der Elementarsätze a priori beantworten. Da könnte man jetzt interpretieren, es hat zwei Interpretationen. Eigentlich hat es eine Interpretation nur. Nicht? Deine Interpretation wäre, wir müssen nun die Frage nach allen möglichen Kombinationen von Elementarsätzen a priori beantworten. Nämlich wahrheitsfunktional. Da habe ich kein Problem. Das geht durch im Traktat. Aber er sagt, die Frage nach allen möglichen Formen der Elementarsätze. Und die Formen der Elementarsätze sind gekennzeichnet durch die Gegenstände, durch die Namen der Gegenstände, die in den Elementarsätzen auftreten. Und diese Formen der Elementarsätze sind eine Agenda der Logik, auch wenn sie nicht eine der wahrheitsfunktionalen Logik an der Stelle sind, sondern sind, also nach meiner Lesart ist das, wir müssen sozusagen die Features der Welt angeben, wir müssen von vornherein die Features der Welt angeben, die wir sinnvoll beschreiben werden können. Und dazu brauche ich die Gestalt der Elementarsätze und nicht nur die Kombinationsmöglichkeit mit den Elementarsätzen. Und an diese Gestalt der Elementarsätze komme ich nicht ran. Weil sich die nur ergeben kann, wenn ich es ansetze, nicht? Wenn ich es anwende. Das wäre mein. Also mir klar, also du sprichst einen ganz einen wesentlichen, eine wesentliche Schwierigkeit aus. Ich steige an der Stelle direkt in die Mitte von dem Summerfield-Artikel rein, weil die nämlich, der Artikel ist deswegen, ich werde den kopieren auch und in die in Seminarapparat geben, dieser Artikel ist deswegen unter anderem sehr wichtig, weil er auch mit diesem Problem genau beschäftigt. Ich lese Ihnen mal ein bisschen was vor daraus, aber da ich zu dem anderen nicht komme, solange ich es wollte, bevor ich Ihnen das vorlese, in einen kurzen Blick auf das geben, was vorher kommt, eine ziemlich hilfreiche Konstruktion für die Bildtheorie des Traktatus, die sie macht, ist, es gibt zwei Arten von Repräsentationstheorien. Das eine nennt sie Fitting Theories und das andere nennt sie Tracking Theories. Fitting Theories sind Theorien von der Art, ich habe das Bild des Stadions und jetzt gehe ich auf die Suche, was passt zu dem Bild. Diese Theorien haben die schöne Eigenschaft, dass man gut nachvollziehen kann, warum ein Bild ist, nämlich weil es so ähnlich ausschaut, also die Repräsentationsgleichheit, Isomorphie, das passt mit den Fitting Theories. Das Problem mit den Fitting Theories ist, wie ich schon vorher auch angedeutet habe, dass man solchen Repräsentationen immer das Unerwünschte, auch Unerwünschtes unterschieben kann. Das heißt also, so sehr man Darstellungsstrukturen artikuliert, niemals hat man die Garantie, dass nicht irgendwas anderes dieser Darstellung auch entspricht. Das ist das Problem der Fitting Theories. Das Problem der Tracking Theories, was ist eine Tracking Theory? Tracking Theory ist eine, die sich anhakt an die Welt. Nicht? To track ist nachverfolgen. Tracking Theories sagen, Abbildung entsteht dadurch, dass etwas einhakt in die Welt. Also nach einem klassischen Verständnis von Fotografie würde man sagen, nach einer Tracking Theory ist eine Fotografie deswegen Fotografie von etwas, weil es halt genau das, weil es genau davon abfotografiert ist. Das, worauf das Bild hinweist, ist an dieser Stelle quasi mit dem Bild verankert. Da gehört in den Tracking Theories gehört das, worauf sich das Bild bezieht, zu dem Ganzen dazu. Und damit vermeidet man das Problem der unterschobenen Repräsentation und da holt sich aber ein anderes Problem. Und das Problem, das man sich holt, ist das Problem, dass man dann nicht mehr sagen kann, warum man von Dingen reden kann, warum man Dinge abbilden kann, warum man von Dingen reden kann, die es nicht gibt. Also diese Form von Spielraum, nicht? Ich habe es Spielraum genannt, diese Form von Spielraum kann ich in den Tracking-Theories nicht mehr haben. In den Fitting-Theories habe ich den Spielraum, aber den Skeptizismus. In den Tracking-Theories habe ich den Skeptizismus überwunden, aber ich habe praktisch auch das Bild. Ich habe den Skeptizismus überwunden, aber indem ich den Skeptizismus überwunden habe, habe ich auch den Spielraum verloren, der darin liegt, dass man von etwas reden kann, was es nicht gibt. Ne? Das sind diese beiden Typen, die sie anspricht und finde das eine sehr schöne Themenzusammenfassung, worum es da geht. Und ihre These in dem Artikel ist jetzt, dass der Traktat auf eine sehr raffinierte Art und Weise beide verbindet. Dass er also eine Lösung für diese Schwierigkeiten ist und einem sagt, welche Bedingungen, also eine Theorie ergibt, die gleichzeitig einen in die Lage versetzt, Skeptizismus zu überwinden und aber auch die Möglichkeit eröffnet, Alternativen zu denken zu faktischen Dingen. Und wie macht er das? Das ist jetzt der Punkt, wo man da einsteigt, wo wir auch jetzt hier einsteigen können. Er macht es so, dass er sagt, ein Satz ist so aufgebaut, dass er aus Namen besteht, die in einer bestimmten Konfiguration sind. Die Namen haken in der Welt fest. Die Namen sind wirklichkeitsbezogen. Namen nennen Gegenstände. Das ist der Tracking-Theory-Bestandteil. Und die, äh, der Fitting-Theorie-Bestandteil. Es ist der Bestandteil davon, wie können Sachen repräsentiert werden. Repräsentiert wird durch die Gestalt des Elementarsatzes, also durch die Art und Weise, wie die Namen zusammen konfiguriert sind. Und das, wie sie nämlich wie die Namen miteinander zusammengestellt werden, das ist eine Frage, da gibt es keine Tracking. Da gibt es sozusagen keine Antwort der Tracking Theory, sondern das ist eine Gestalt, die draufpassen muss. Das heißt, die Namen stellen den Kontakt zur Welt her und man kann jetzt Namen so variieren, dass sie eine Form haben, in der sie nicht auf die Welt passen. Nicht? Indem also eine, ich habe die Namen von drei Automobilsorten, von drei Autos. Ich hab die Kennzeichen von drei Autos. Und ich stelle die drei Autos jetzt so zusammen, dass die einen Verkehrsunfall produziert haben. Aber in Wirklichkeit haben sie keinen Verkehrsunfall produziert. Ne? Indem die Kennzeichen sich auf die Autos beziehen, weiß ich, worüber die Rede ist, wenn ich sage, die haben einen Verkehrsunfall produziert, aber es bleibt mir die Freiheit zu sagen, ich habe jetzt etwas gesagt, was nicht zu dem entspricht, wie die Träger dieser Namen in Wirklichkeit zusammenstehen. Nicht? Und das Problem, von dem wir jetzt reden, könnte man in diesem Zusammenhang schlicht so beschreiben, dass man sagt, okay, ich komme auf die Idee, 27 Namen zusammenzustellen. Diese 27 Namen, die ich zusammenstelle, nenne ich einen sinnvollen Satz. Und wer sagt mir jetzt, dass ich das darf? Nach der A posteriori-Deutung ist es so, dass ich sagen kann, das muss ich eben zuschauen. Nicht? Und das kollidiert aber mit der A priori-Deutung, dass die Logik nach Wittgensteins, das ist ein Hochhybrider, ne? Das ist ein Hochmütiger, das ist ja wirklich eigentlich der hochmütigst mögliche Anspruch der Logik, dass die Logik es sein soll, die dir sagen kann von vornherein, so darfst du die Namen nicht zusammenstellen. Aber das ist der Anspruch des Vorwärts schon im Traktatus. Das habe ich nur das Problem nochmal wiederholt. Ich lese Ihnen mal jetzt kurz Donna Sommerfeld vor, um die Sache deutlich zu machen. If logic describes the logical form of thought, language and the world, the process of constructing pictures in accord with logically necessary rules will enable us to uncover a priori the logical form of any possible situation. Das kannst du sozusagen leicht nachvollziehen. Ist nichts, was ich, genau das habe ich Ihnen jetzt die ganze Zeit erzählt. It will not, however, enable us to uncover the particular structure of actual situations. Das ist dein Punkt. That will be a matter for experience. The fact that representations have the logical form they do will guarantee that any situation we may encounter will have the same logical form. It is not our choice, but logical form that guarantees that the elements of a representation can combine only in ways that are possible for elements of the situation represented. Sozusagen ist nochmal die Beschreibung. Und jetzt sagt sie etwas, was vielleicht eine Verständigung zwischen uns, ein Licht in das wirft, worüber wir reden. But logical form is not basic on the Tractatus account. Also logische Form ist nicht das Elementarste. It rather presupposes simple objects and their powers of combination. Würdest du wahrscheinlich nicht widersprechen, ne? Und ich auch nicht. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Die logische Form in der Art und Weise als Beschreibung der Bedingungen der Möglichkeit ist nicht das Elementare, die setzt voraus einfache Objekte und deren Kombinationsmöglichkeit. Die Frage ist jetzt nur, woher nehmen und nicht stehlen. Ja? Denn wenn das so ist, dass die Logik a priori sein muss, wenn das so ist, dass die Logik a priori sein muss, wie kann das dann sein, dass es noch was Elementareres gibt als das, was die Logik da sagen kann? Und dass das Elementarere, Gott behüte, die Erfahrung ist. Das ist doch das, was sich jetzt dann hier ergibt. Wir müssen, bevor wir eine Antwort auf Fragen der Logik geben, müssen wir mal hinschauen, wie die Welt ausschaut. Das ist ja geradezu der Gott sei bei uns an dieser Stelle. Ja? Das ist genau, also schwerstens anti. Das ist ja die stärkste Herausforderung, der die Logik sich, also dieser Logik Priorismus sich aussetzen kann. Und an der Stelle, und jetzt komme ich tatsächlich noch zu der Weihnachtspassage, weil an der Stelle zitiert sie, und ich finde vollkommen zu Recht, zitiert sie diese Passagen, die nun ganz genau im Kontext davon, dass wir alle möglichen Formen der Elementarsätze a priori beantworten können, vorkommen, und nämlich die Erfahrung, unter Anführungszeichen, die wir zum Verstehen der Logik brauchen, ist nicht die, dass sich etwas so oder so verhält, das ist das, was wir schon gesagt haben, sondern dass etwas ist. Aber das ist eben keine Erfahrung. Die Logik ist vor jeder Erfahrung, dass etwas so ist. Sie ist vor dem Wie, nicht vor dem Was. Und die Frage ist jetzt, wie schauen die Prioritäten aus? Nicht? Wie schaut diese Art von Priorität aus, dass man sagen kann, es gibt eine Logik, die sich nicht kümmert um die Art und Weise, wie die Welt im Einzelnen ist, aber dass die Welt ist und dass sie und dass sie etwas ist, also was, das müssten wir jetzt noch extra interpretieren, was das heißt, das Was ist etwas, was auf derselben Ebene wie die Logik steht. Nicht? Vor dem Wie ist sie, aber es ist nicht vor dem Was. Das Was der Welt, ja? Das Was der Welt, das ist das, was die Logik betrifft. Das ist genau das, was er weiter hinten dann so formuliert, nicht? Wie die Welt ist, ist für das Höhere vollkommen gleichgültig. Gott offenbart sich nicht in der Welt. Das heißt, es gibt ein Verhältnis von Gott zur Welt. Jetzt sind wir in die Nähe von Weihnachten gerückt, Sie merken es. Es gibt ein Verhältnis von Gott zur Welt, und dieses Verhältnis von Gott zur Welt ist, sonst wäre es ja kein Gott, unabhängig davon, was auf der Welt so alles im Einzelnen passiert, aber ein Verhältnis muss es trotzdem sein. Und unser Thema ist, was wir jetzt gesprochen haben über die Elementarsätze, nicht, könnte man an der Stelle auch so formulieren, ich meine, was wäre das für ein Gott, dem es völlig wurscht ist, wie die Welt im Einzelnen ausschaut. Ja? Andererseits, also das wäre ein komischer Gott, dem es ganz wurscht ist, wie die Welt im Einzelnen ausschaut. Andererseits darf Gott aber nicht einfach sozusagen von vornherein definieren, was alles ist, weil dann sind wir sozusagen im Hyperdeterminismus, ne? Dann sind wir in der Prädestinationslehre höchsten Grades. Das heißt, dass wir nur lauter kleine Moleküle sind, die eh das tun, was Gott vorgesehen hat. Ne? Das geht wiederum auch nicht. Das ist genau der Punkt, der da drinnen ist, wenn er sagt, die Logik ist etwas a priori und gleichzeitig stößt sie an ihrer Erfahrung. Man könnte sagen, dass Logik sich an ihrer Erfahrung an der Erfahrung stößt und dass die Erfahrung nach unserem Verständnis das sein müsste, was uns mitteilt, wie die Welt ist. Das ist sozusagen das Skandalon dieser Betrachtungsweise überhaupt. Und das ist auch das ist sozusagen die interessante Frage, wie Gott der Welt gegenüber steht, welche Freiheit hier ist. Also da kann man schon sagen, dass also sozusagen elementarste religiöse Motive sich in die Diskussion des Verhältnisses von Logik und Welt hinein geprägt haben. Und ich will also als Letztes, um das so besonders deutlich, weil es so besonders deutlich wird an der Stelle, will ich Ihnen dieses wunderschöne Zitat bringen, das wirklich sozusagen geradewegs in zentralste theologische Probleme hineinreicht und sie, jetzt haben wir sind sozusagen bei der Mathematik gewesen auf der einen Seite und jetzt sind wir ganz auf der anderen Seite, auf den zentralsten Punkt der Theologie hineinreicht und das Ganze in einem Sprachmodus, der sehr, sehr zugänglich ist. Und ich lese Ihnen das einfach vor, das können Sie sich auch sozusagen vibrieren lassen in den Weihnachtsferien. Das ist 55:21. Man könnte sagen, wenn es eine Logik gäbe, auch wenn es keine Welt gäbe, wie könnte es dann eine Logik geben, da es eine Welt gibt? Das hört sich, also wenn man es das erste Mal liest, hört sich das so von hinten herum formuliert an. Das hat aber einen ganz genauen, also diese hypothetische Konstruktion hat einen ganz genauen Sinn. Was ist der Sinn davon? Wenn wir sagen, Logik ist a priori zur Welt, dann ist dieses a priori zur Welt unsere Bedeutungszuschreibung zur Logik. Die Logik ist dadurch charakterisiert, dass sie in diesem Bereich des a priori, ich habe vorhin gesagt, dem Trauminhalt, ne? Logik ist der Bereich, in dem dieser Trauminhalt des a priori muss alles sagbar und beschreibbar sein, erfüllt. Dieses a priori der Logik ist aber eine Abhängigkeit von der Welt. Wir haben die Logik ausgezeichnet als dasjenige, was von der Welt a priori, von der Welt her gesprochen a priori ist. Und das heißt, wir brauchen die Welt, damit wir sehen können, wie großartig ist die Logik. Und wenn wir jetzt noch den weiteren Schritt machen und sagen, na, noch viel großartiger wäre die Logik, wenn sie die Welt gar nicht brauchen würde, die wäre dann noch viel großartiger, wir befreien sie vor dieser Abhängigkeit von der Welt, dann kann es keine Logik sein. Wenn es eine Logik gäbe, auch wenn es keine Welt gäbe. Nix. Diesen Schritt, der Schritt geht nicht mehr. Nicht? Also die Vorstellung, simpel gesagt, die Vorstellung, dass Gott so toll ist, dass er sich auch leisten könnte, die Welt nicht zu erschaffen, das ist nicht die richtige Vorstellung, das ist unerlaubt. Das ist die Art von Selbstentfleischung, die an dieser Stelle nicht stattfinden darf. Denn damit haben wir wirklich nichts mehr. Sind wir in den Bereich der bloßen Fantasie gekommen, also der bloßen Trauminhalte. An der Stelle, an der wir sagen, wir haben etwas, was seine ganze Bedeutung von der Welt hat, die es negiert, also von der Erfahrung hat, die es per Definitionem ermöglicht, für die es per Definitionem die Voraussetzung ist. In diesem Zusammenhang ist es auch nicht sehr bequem zu denken, wie man sieht, ja? aber so weit können wir noch gehen. Ja? So weit geht er im Traktat der Logik, diese letztlich dann natürlich nicht aufrecht zu erhaltende, aber in unseren Überlegungen hier doch nochmal auftauchende A-Priorität zu haben. Nicht? Und meine These, um das zurückzubinden an die Bildhaftigkeit, ne, die These ist jetzt die, dass was ich Pattsituation gesagt habe, dass das gerade an der Stelle steckt, nicht? Dass es an derselben Stelle, dass das Bildproblem an derselben Stelle steckt, dass er nämlich von der Logik und von Gott auf der einen Seite nicht erwarten kann und nicht erwarten darf, dass er die Details von all dem von vornherein weiß, die in der Welt passieren, und auf der anderen Seite aber sagen muss, was ist das für ein Gott, der das nicht alles weiß. Ja? Und wenn man es umsetzt in die Elementarsätze, würde ich eben sagen, das, was ist das für ein Gott, der das nicht alles weiß, ist eine Logik, die sich nicht darum kümmert, ganz cool gesagt, eine Logik, die keine Prädikatenlogik enthält. Eine Logik, die nicht die Logik der Zusammenstellung der Formen ist, die Elementarsätze haben können, in der nicht dieser Sinnanspruch auch mit drinnen ist. Was ist das für eine Logik? Und er würde sehr zögernd sein. Er will das durchaus mit drinnen haben, aber die Frage ist eben, wie geht es und wie geht es nicht? Und die Unmöglichkeit, dass das geht, dem stimme ich sehr zu, das hast du schon gesagt, die Unmöglichkeit davon ist tatsächlich dann ein Punkt, wo er weitergeht in den philosophischen Untersuchungen. Gut, schöne Weihnachtsferien wünsche ich Ihnen.